dann, herzlich willkommen zum Cash Talk Nummer 2. Thema heute ist die Liquidation der Top AG und was dem so alles folgt. Ich freue mich, dass der kurzfristigen Einladung gefolgt sind. Markus 904, ganz neuer Admin ITV AG und Zarak. Ich glaube, danach kommt nicht mehr. Doch, 87, Zarak 87 war das. Cure Naval Yard, Indexleiter, Rüstungsindex. Und die beiden stellen sich jetzt einfach mal vor. Angefangen bei Markus.
Ja, ich denke, über mich ist, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen. Ich war am letzten Mal schon dabei. Ich freue mich auch dieses Mal wieder dabei zu sein und dass ich es kurzfristig einrichten konnte. Wie gesagt, seit heute frischer Administrator geworden. Und meine AG ist, denke ich, relativ bekannt. Wer ich bin, was ich mache. Und ja, ich denke, das sollte genügen.
Dann Zarak, du darfst.
Na dann, einen schönen guten Abend in die Runde. Wie ja Hüke schon gesagt hat, ich bin der Rüstungsleiter vom Rüstungsindex und habe es halt auch mal in diese Runde geschafft. Ich bin 28 Jahre alt, spiele Tuntgarten-Mann und wie gesagt, vom Spielen mal gucken. Genug Erfahrung habe ich, denke ich, dass ich hier meine kundtun kann.
Das denke ich mal auch. Du bist ja schon eine ganze Weile mit dabei.
Allerdings, ja.
So, dann wollen wir. Okay. Jetzt wird es noch einmal ganz kurz, ja, turbulent, weil wir jetzt noch ganz kurzfristig einen dritten Gast gleich bekommen könnten. Beziehungsweise bekommen werden. Nämlich Kulgamu von der Kul AG. Der stößt jetzt gleich mit dazu. Jetzt ganz kurzfristig ist noch der Cool mit dazugekommen. Cool Gamu oder so. Cool AG. Und stell dich doch einfach mal kurz vor, wer du bist, was du bist und etwas zu deiner Person.
Hallo, ich bin der Cool. Ich bin 32 Jahre alt und ansonsten gibt es nicht wirklich viel über mich zu sagen.
Okay. Gut, dann, ja, danke für die drei Worte. Und lass uns jetzt am besten direkt mal zum Thema kommen. Wilbur ist jetzt aus dem Spiel geschieden, also ist inzwischen schon gesperrt. Seine AG wird demnächst in Liquidation gehen. Innerhalb der nächsten 6, 7 Tage müsste das geschehen. Dann wird sein ganzes Depot abverkauft. Die Frage jetzt erstmal an den Markus. Welcher Meinung bist du? Wird das dem Markt schaden? Wird es dem Markt nutzen? Weil ja, er einfach immer so viel Bargeld gehortet hat, dass jetzt auf jeden Fall unter die Leute kommen wird.
Das wird eine interessante Frage. Das wird, glaube ich, insgesamt erst die Zeit zeigen. Was gut daran ist, durch die ganze Liquidation wird das Bargeld, was gehortet ist, erstmal wieder in den Markt fließen. Das ist schon mal von vornherein nicht schlecht, weil das natürlich auch enorme Summen sind. Aber der Weg bis dahin wird, glaube ich, frei nach einem ganz schlimmen deutschen Sänger, dieser Weg wird kein leichter sein.
Ja, Zarak, sage mal was dazu. Was meinst du, wie lange wird das dauern, bis diese Liquidation vollzogen ist?
Ich stimme auf jeden Fall Markus erstmal zu, dass erstmal das Bargeld, was Herr Bibo über die, weiß nicht, Monate gehortet hat, dass das erstmal dann wieder, wenn es den Markt zurückgeflossen, eben den Markt eigentlich beleben wird. Aber ich bin jetzt nicht so der Meinung, dass das lange dauert. Also dadurch, dass wir jetzt dieses Feature der Kredite haben, ist es eigentlich bloß eine Frage der Zeit, bis dann die ganzen Aktien, die im Depot von Top sind, so billig sind, dass wahrscheinlich irgendeiner der Großen dann darüber nachdenkt, okay, ich nehme jetzt einen Kredit auf, kaufe das Zeug billig und versuche es dann wieder teurer an den Mann zu bringen. Umgedreht muss man ja auch denken, wenn jetzt die Top AG liquidiert wird. Ich meine, er hat ja immer einen Buchwert von 2 Milliarden Euro. Das ist auch wieder Geld, was investiert werden will. Also ich glaube eigentlich eher, dass dadurch die Unterbewertung vieler der Großen abgemildert wird. Also ich denke, da könnten sich relativ schnell die Preise vielleicht nicht stabilisieren, aber naja, ein bisschen nach oben gehen.
Ja, cool. Du bist jetzt hier eher der Vertreter der kleinen AGs. Du hast zwischen dem Buchwert von 34 Millionen Euro, sehe ich gerade, aber bist jetzt hier in der Runde mit Abstand doch der Unvermögendste, sage ich mal. Was meinst du, wie wird sich das auf die vielen kleinen AGs auswirken?
Was das angeht, bin ich mir noch gar nicht so ganz sicher. Was ich aber sagen kann, dass mein Index und ich schon einige Male bei einigen Liquidationen aufgekauft haben und ein paar Tests durchgeführt haben. Ich glaube, wenn die großen AGs das anwenden würden, dann könnte die Top-AG schneller liquidiert werden, als es so einigen sogar lieb ist.
Gut, dann haben wir jetzt erstmal die Sache mit dem Kreditfeature im Raum. Die Frage ist, wenn jetzt so viele größere AGs Kredite aufnehmen, um meinetwegen Fairplay zu kaufen, Forstwirtschaft zu kaufen, was da ja ordentlich in Tops Depot vertreten ist, wie sollen die Kredite wieder zurückzahlen? Ihr dürft antworten. Egal wer.
Achso, Entschuldigung. Entschuldigung. Es ist, ja klar, man hat natürlich jetzt die Kredite, wo man natürlich schnell Geld nehmen kann. Aber da wird sich auch wieder zeigen, das muss auch wieder zurückbezahlt werden. Irgendwann. Und da will die Systembank dreisterweise sogar Zinsen für haben. Ich bin mir da jetzt nicht ganz schlüssig oder noch nicht ganz sicher. Das wird sich auch erst im Verlauf der Liquidation wird sich das zeigen. Selbst wenn man billig was abgreifen kann, kann ich das dann tatsächlich teurer wieder an den Markt bringen? Weil wir reden da teilweise von Summen, da wird mir schwindelig. Wenn ich allein denke, dass da 400 Millionen Forstwirtschaft drin rumliegt, der jetzt schon weit, weit, weit unter FP ist, was man haben will, dann wird mir ein bisschen mulmig dabei. Es ist klar, dass es dann schnell aufgekauft werden kann und dass auch die Möglichkeit besteht, die Liquidation relativ schnell abzuwickeln. Aber ob da viel Gewinne rauskommen, weiß ich nicht.
Ja, meine Meinung dazu ist ja, wenn man auf die Aktienstruktur vom Top schaut, das sind ja eigentlich die meisten Spieler, die AG halten, sind ja eigentlich eher Longhold-Spieler. Also da gibt es viele, die denen einfach sagen, okay, ich habe mir ein Depot und da liegt jetzt. Und wenn es dann wirklich zu dem Punkt kommt, dass Top liquidiert wird, glaube ich nicht, dass diese besagten Spieler dann ihre Strategie ändern. Also ich kann mir dann durchaus vorstellen, dass die dann bereit sind zu sagen, ansonsten ja relativ hohe Summen, zu sagen, okay, bevor ich jetzt hier anfange, irgendwie mit 50.000er Schritten anzufangen, Pakete zu schnüren, kaufe ich mir lieber ein großes Depot. Und das sind ja dann genau diese Posten, die jetzt die Top-AG im Depot hat, die dann faktisch weiter veräußert werden können. Die Frage ist jetzt eben halt, wie schnell das funktioniert. Aber ich bin mir relativ sicher, dass wenn die Systembank mit dem Preis weit genug runtergegangen ist, dadurch, also zumindest durch den Trade, ein Gewinn realisiert werden kann.
Die nächste Frage ist, jetzt mal angenommen, das geht relativ schnell vonstatten, dass die Aktien aus Tops Depot, also hauptsächlich Fairplay und Forstwirtschaft, da rausgekauft werden. Ist es ja im Endeffekt schon hart an der Übernahme dran, wenn jemand die Dinger kauft. Also alle auf einmal. Die Frage ist, jetzt werden Forstwirtschaft und Fairplay im Zuge dieser Liquidation einfach mitgeschluckt. Ich meine, die haben ja auch hauptsächlich Top-Aktien und da würde so viel Bargeld bei frei werden, da wird einem fast Angst und Bange.
Die Gefahr besteht natürlich immer. Die Die Sache ist ja die, dass man sich erstmal ein. Es muss sich ja erstmal einer finden, der so eine Übernahme durchzieht. Und wie gesagt, die Forstwirtschaft und die Fairplay sind jetzt auch nicht unbedingt kleine Fische. Also, wenn dann. Also, die Möglichkeit besteht, dass das passiert, aber ich denke nicht, weil wir jetzt lange die Zeit. Also, die Zeit ist ja nicht mehr so, dass wirklich jetzt hier eine Übernahme mythischer AG auf dem Markt ist, die dann sagt, okay, ist. Und. Wie gesagt, hundertprozentig kann ich nicht sagen, aber ich denke, die kommen da ohne Liquidation, ohne Übernahme durch. Also da lehne ich mich jetzt einfach mal aus dem Fenster.
Ja, die Frage ist, jetzt mal so ganz grob überschlagen, das wäre ja eigentlich sogar relativ lukrativ, wenn man, weil Forstwirtschaft und Fairplay werden nun mal weit unter FP gehandelt, gerade Forstwirtschaft. Wenn man den übernimmt, käme man natürlich extrem günstig auch noch quasi über diese Übernahme an Top-Aktien ran, die sich in Liquidation dann noch befinden, wenn man Glück hat. Kann man daraus vielleicht nicht noch ein Geschäft machen?
Ich würde da gern was dazu sagen.
Ja, du darfst.
Ich glaube, dass man die Liquidation ziemlich weit runterdrücken kann, dass sich das mit den Top-Aktien eigentlich für einige sogar als ein Riesenflop am Ende herausstellen könnte.
Da muss ich sagen, ich habe heute Vormittag mal einen Taschenrechner bemüht und also jetzt allein bei dem, was Top an Bargeld und an Anleihen hat, mal durchgerechnet. Also ich komme auf den Kurs von 48 Euro, der allein dadurch gedeckt ist, selbst wenn Fairplay und Forstwirtschaft nichts wert sind. Ne? Und ich denke mal unter 50 wird Tops Kurs gar nicht gehen, es sei denn, einige geraten echt in Panik und das glaube ich nicht, weil eigentlich die meisten Grundrechenarten schon beherrschen so.
Sportliche Aussage.
Ja, okay, gut, wenn wir uns einige anschauen, da fragt man sich, ob die überhaupt in der Grundschule waren, aber...
So gemeint wollte ich es nicht ausdrücken, aber manchmal, ist egal. Ja, klar. Beziehungsweise bei Piper 48. Also ich vermute, also ich habe es jetzt nicht ausgerechnet oder mir im Kopf drüber gemacht, aber über den Daumen gepeilt würde ich sagen, irgendwas zwischen 80 und 100 Euro läuft die Liquidation ab. Irgendwas in dem Bereich.
Ja, das ist die vollen 120 wären, das denke ich jetzt auch nicht. Also die Frage ist eben, wie weit unter SP dann gekauft wird. Wie gesagt, selbst wenn der Preis zum Beispiel bei den Fairplay-Aktien sinkt, das ist ja dann trotzdem kein Nullwert. Da kommt ja trotzdem noch was rein, selbst wenn ich dafür bloß noch, was weiß ich, ein paar Cent für bekomme. Ja. Also das ist ja ebenfalls noch ein Wert. Das ist dadurch, dass es eben so eine hohe Stückzahl ist, also ich denke schon, kommt dann mit 70, 80 Euro durch. Vielleicht sogar noch mehr.
So, und wenn man halt in diesem Ding sehr günstig an Fairplay und Forstwirtschaft Aktien kommt und die sehr günstig übernimmt, also ich denke schon, also ich würde mich jetzt eher aus dem Fenster da lehnen und sagen, dass sich irgendein Martin, irgendein Dahl, irgendein Herr Madoff, dem ist sowieso immer alles zuzutrauen, dass die sich wirklich das durchrechnen und schauen, wo muss ich Forstwirtschaft oder Fairplay übernehmen, damit ich wirklich an die Top-Aktien durchgerechnet irgendwie, ja, dann im Schnitt für 40 Euro eine Top-Aktie kriege. Ich meine, wenn die Liquidation dann zwischen 70 und 80 durchgeht, ist das ein super Gewinn, ja?
Ja, wie gesagt, vom Prinzip her, die beiden Forstwirtschaft und Fairplay sind jetzt ja schon relativ groß. Ich meine, klar, Möglichkeit besteht, immer Kredite aufzunehmen, aber gerade Madoff glaube ich jetzt nicht. Er ist eigentlich vom Charakter eher so ein Spieler, der jetzt nicht unbedingt Übernahmen durchführt, der will lieber die Leute am Markt lassen. Und zudem müsste er dann auch einen Großteil seines Depots zu Bargeld umwandeln. Und ich glaube, damit würde er sich langfristig eher ins eigene Knie schießen. Also er müsste da schon enorme Geld zum Aufbringen, damit er Übernahmen durchführen kann.
Ja. Also ich denke, man muss ja aber auch mitbedenken, dass die beteiligten Personen sicherlich schon untereinander was aushecken und miteinander kommunizieren. Es könnte aber auch zutreffen, dass sie absichtlich die Kurse anfangen zu drücken, um billig an die Aktien zu kommen. Und das ist das, was ich vermute, dass es sogar unter 80 Euro weggehen könnte.
Ja, der Topkurs ist ja zurzeit sowieso noch weit unter diesen 80, die wir jetzt mal als Liquidationserlös veranschlagt haben. Der wird, ja, ich denke mal, in den nächsten paar Tagen durch ein paar Leute, die jetzt panikartig verkaufen und Taschenrechner für Teufelswerk halten, noch mal ein bisschen sinken, dass der noch mal so auf 58 kommt. Aber jetzt langfristig bis zur IL selber, denke ich mal, wird der sich irgendwo zwischen 70 und 80 einpendeln.
Ja, aber wie gesagt, die Frage ist ja jetzt nach wie vor, was hat jetzt Top? Also ich meine, die Fairplay-Forstwirtschaft Top geht, das ist ja vom Prinzip her ein Index. Also die sprechen schon miteinander. Wir wissen jetzt nicht, was die untereinander ausgemacht haben, das abgesprochen hat. Vielleicht ist es auch einfach so, dass sie sagen, okay, dann machen wir halt Kapitalherabsetzung unter euch. Das kann gut auch sein, dass die durch ihre AGs noch gesund stufen wollen. Also es muss jetzt nicht zwingend auf Übernahmen hinauslaufen.
Ja,
Ja,
Forstwirtschaft
wobei,
hast du schon drin.
genau, Forstwirtschaft hat die Kapitalherabsetzung schon drin. Die Frage ist, wer soll da Aktien verkaufen? Ich meine, es sind ja jetzt nicht allzu viele Aktionäre und wenn da jetzt zu viele verkaufen, ich habe die Zahlen gerade nicht vor den Augen, aber ich glaube, wenn der zu viel verkauft, übernimmt ein Top noch, obwohl er gesperrt ist. Das wäre ja auch noch mal eine lustige Sache.
Boah, gesperrter übernimmt, ey, das wäre mal geil.
Ja.
Wie gesagt, das ist vom Prinzip her ein Fass ohne Boden, wenn man sich die ganzen Möglichkeiten mal durchdenkt. Und wie gerade sagt, die jüngere Vergangenheit bei den drei AGs hat ja gezeigt, dass sie ja auch nicht davor zurückschrecken, zu sagen, okay, wir machen KIs weit unter FP. Also, ich will jetzt nicht Teufel an der Wand malen, aber zuzutrauen wäre es ihnen durchaus.
Wobei Forstwirtschaft ja auch diesen Artikel schon geschrieben hat, dass er gerne jetzt wieder jemand anderes an der Seite hat, der ihn mal zu einem vernünftigen Spieler macht. Ich meine, Forstwirtschaft ist ja jetzt schon ewig mit dem Spiel dabei. Wenn ich mich recht entsinne, ist er irgendwie ein, zwei Monate nach mir ins Spiel gekommen. Und ja, bei Forstwirtschaft war es halt wirklich immer so, wenn der nicht gemacht hat, was Top gesagt hat, dann war er halt, sagen wir, sehr schlechter Durchschnitt. Also er hat eigentlich Verluste gemacht, solange Top nicht seine Hand über ihn gehalten hat. Und er hat ja jetzt schon angedeutet, dass er gern wieder irgendwen hätte, der ihm jetzt das Spiel mal richtig beibringt oder so. Und dann halt mit der Kapitalherabsetzungsmaßnahme. Und dass er mal zu einem vernünftigen Spieler wird.
Das kann ich mir mit dem besten Willen nicht vorstellen. Also, weiß ich nicht. Also, vielleicht hat er es nur aus Spaß gesagt oder Ironie, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er so verloren mit dem AG-Spiel steht. Also, ich meine, selbst wenn ich jetzt, also nicht anderthalb Jahre plus Anleihen zeichne, irgendwas bleibt dann, irgendwas versuche ich dann mal. Und ich meine, das Spiel ist jetzt auch nur wirklich nicht so schwer, dass ich dort immer nur Verlust generiere. Also ich brauche zum Beispiel noch irgendeine Aktie kaufen. Da spielt es nicht mal die große Rolle, wie viel Gewinn das abwirft. Wenn ich es lang genug festhalte, mache ich über die Distanz einfach Gewinn, auch wenn es jetzt nicht sonderlich viel ist. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er jetzt wirklich so unbeholfen ist, wie du es gerade sagst.
Nee, das war jetzt auch sehr überspitzt formuliert. Also ich will hier jetzt auch niemandem zu nahe treten. Ja, aber es ist halt so, man kann es ja im Endeffekt an seinen Chartverläufen die gesamten sehr gut sehen. Immer wenn Top irgendwelche Aktionen gestartet hatte, hat man gesehen, wie er da mitzieht und die Zeit dazwischen, ja, gehen die Kurven halt immer leicht nach unten.
Die Frage ist halt eben, wenn ich jetzt so eine riesige Aktion durchführe, wie Top in der letzten Zeit gemacht hat, dann brauche ich ja auch eine gewisse Vorbereitungszeit dazu. Also Das ist jetzt, das kannst du nicht vorstellen, dass das jetzt Bibo sagt, wir machen jetzt das und dann legen die alle los. Die werden das schon eine gewisse Inkubationszeit brauchen, sag ich mal so. Aber vielleicht fehlt ihm auch einfach so ein bisschen, ich meine, Bilbo ist jetzt in meinen Augen, ich will jetzt nicht sagen Mastermind, aber der ist jemand, der weiß, wie er Leute über den Tisch ziehen kann, definitiv. Und wie gesagt, ich kann jetzt nicht in den Index reinschauen, wie die intern da miteinander sprechen oder was sie da ausmachen, aber insgesamt wird das, glaube ich, schon gut durchdacht sein und Hand und Fuß haben vielleicht.
Um nicht ganz kurz zu unterbrechen, ich hatte mal, ist inzwischen schon ein bisschen her, mal sehr guten Kontakt mit Fairplay und also ich weiß da wirklich aus erster Hand, dass auf jeden Fall Fairplay, ja, sie hat halt wirklich überhaupt keine Ahnung vom Spiel selber. Sie hat sich hier mal angemeldet, weil Wilbur meinte, ja, ist ein tolles Spiel und komm, mache doch mit. Und sie zeichnet immer ihre Anleihen und wenn Top sagt, mach, dann hat Fairplay gemacht. Und das war wirklich so ohne Inkubationszeit, ohne alles. Wilbur sagt, Fairplay macht. Punkt. Und dann ging's gegen. Ich wollte es damals selber nicht glauben. Dann ging's wirklich ein paar Mal so und ich habe wirklich erstaunt gewesen. Ich weiß jetzt nicht, ob es bei Forstwirtschaft genauso ist, ob das bei Fairplay immer noch so ist, aber ich weiß, dass das wirklich lange so gelaufen ist. Ja.
Wie gesagt, ich habe jetzt den Nachteil, ich kenne die drei Spieler nicht, ich habe mich nie groß mit denen beschäftigt, vielleicht nicht mal groß im Hauptchannel mit denen groß geschrieben, ich kann da nicht dahinter gucken. Aber wenn das wirklich solche im Prinzip ja abwertend Handlanger von Top sind, na dann ist es schon ein bisschen, naja, wie gesagt, auch für die, wenn jetzt plötzlich der Kopf der ganzen Sache weg ist. Also ob die zwei dann noch mehr auf dem Markt zurechtkommen, tja, das steht
ja halt also bei Fairplay ist es sowieso die Sache, ich glaube nicht, dass sie noch lange am Markt bleibt. Ganz einfach, weil ich damals halt auch mit ihr hin und wieder mal telefoniert hatte und sowas und ich glaube, ohne Top wird sie hier nicht mehr lange bleiben, weil da einfach mehr oder weniger der Sinn ihres Spiels verloren gegangen ist.
Ja, aber das ist jetzt schon mal gespielt. Ich glaube, du bist da der Einzige, der da was jetzt Schlüssiges zu sagen kann. Wir können da nur von außen und mutmaßen und ich glaube, das ist nicht Zweck unserer Diskussion.
Man muss es aber auch mal so sehen, nachdem jetzt gerade Forsti, Fairplay und Top so wahnsinnig miteinander verwoben sind, wenn jetzt genau diese Verwebung aufbricht und da entsteht eigentlich für beide aber auch eine wahnsinnige Chance, sich komplett neu positionieren zu können. Das muss man auch sehen. Wenn man sich gerade Forstwirtschaft anschaut, da sind gerade mal 170.000 Aktien unterwegs, die herumstreuen. Das ist nichts. Ich wäre froh, wenn ich so wenig hätte.
Ja, das stimmt allerdings. Gerade diese Dreiecksverwebung, Forstwirtschaft und Fairplay, das war schon so eine enorme Wachstumsbremse in der Vergangenheit. Also mir fällt da jetzt nur so eine zweite ein, die etwa die Größe hat, aber sicherlich die Möglichkeit besteht, dass die das aufheben können. Die Frage ist, ob sie das umsetzen. Was ich eher vermute, ist, dass die in ihrer Bequemlichkeit bleiben und ebenfalls eine große Position wieder hinzukaufen. Also weiß ich nicht, vielleicht rutscht es dann rüber, dass halt Forstwirtschaft großflächig in Attila beteiligt ist oder was weiß ich, irgendwie sowas, keine Ahnung. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die jetzt grundlegend ihre Strategie ändern werden. Das wäre dann wirklich ein Vorgehen wie die Achsenwalde. Also so wie es Martin vorgemacht hat, das traue ich dem zum einen nicht zu, definitiv nicht.
Ganz kurze Frage, was hat Martin denn vorgemacht?
Ja, Martin war ja auch so ein Typ, der hat ja dann am Anfang durch diese KE-Welle zwischen Zirkinius damals noch, Solid, Dahl und er eben, haben die sich ja gegenseitig in den Himmel gepusht im Prinzip. Und Martin hat halt erkannt, wie Mein Wachstum lässt nach, eben auch, weil er eben nur noch die großen AGs hatte, weil er zu viele Kreuzbeteiligungen hatte, und er hat das jetzt nacheinander alles abgebaut. Man sieht schön an seiner FP-Kurve, die geht momentan in den Keller, aber er hat jetzt wirklich versucht, wieder Wachstum stärker zu investieren, und ich glaube, das wird sich bei ihm in nächster Zeit auszahlen. Die Sache ist jetzt allerdings die, dass für eine zweite AG in der Größe, ich glaube, der Markt nicht in der Lage ist, die Möglichkeit zu bieten. Also das schwer, weil jetzt die Neulinge gerade und die kleinen AGs sind ja jetzt schon enorm überbewertet. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt noch ein zweiter Großer mit so einer Strategieänderung kommen kann. Das geht schlecht.
Ja, ich denke auch mal das ganze viele Bargeld, was da demnächst in Umlauf kommen wird, auf jeden Fall, das kann ja im Endeffekt nur in den Top 10 des größten Highscores landen. Das, also MLM, Dahl etc. pp. Und Einspruch?
Einspruch. Ja. Weil da kommt nämlich jetzt ein ganz großes Problem. Ein ganz großes. Und zwar genau das große Problem, wo ich das Gefühl habe, dass das unheimlich viele in den Top 20 Highscores nämlich jetzt gerade machen. Nämlich genau aus den Top 20 größten Highscore rauszugehen. Und das versuchen sie nämlich scheinbar alle auch wieder gleichzeitig. Da gibt es einige Beispiele, wo ich das immer wieder höre. Geld einsammeln, Kapitalabsetzung machen. Kleine Wachstumswerte, raus ist Top 20. Das ist praktisch jetzt der neue Heiland, den wir gefunden haben, den wir jetzt alle hinterherlaufen und warten, bis er gekreuzigt wird.
Ja. Du darfst, bitte.
Ich gehe sogar davon aus, dass das mit den ganzen neuen AGs sogar noch eine größere Überbewertung nehmen könnte, weil gerade so viel Bargeld dann im Umlauf ist.
Ja, das ist auch ein guter Punkt.
Das ist wieder die andere Sache, genau.
Ja, die dann allerdings Depots haben, jenseits von Gut und Böse, wo der BW-Aktie dann wieder Gott weiß wo rumdümpelt, weil die natürlich in die billigen Großen reingehen. Die Katze beißt sich in den eigenen Schwanz.
Ja, wobei in die billigen Großen reingehen, halte ich persönlich ja für gar nicht so verkehrt. Ganz einfach, je mehr in die Großen reingehen und die als Longholds halten auch wieder mal, was ja quasi schon seit Ewigkeiten, 2 Jahren etwa total verpönt ist, wirklich mal als Longhold mal so einen MLM zu halten. Ne? Wenn man so eine 30 Millionen schwere AG hat und da 20% in MLM als Longhold investiert hat, dann ist man ja schon prinzipiell ein schlechter Spieler. Ne? Also zumindest wird es einem versucht so weiß zu machen. Und das ist ja dann im Endeffekt der Grund, warum dann so viele irgendwann mal dann aus MLM und so rausgegangen sind, warum dann die Kurse so ins Bodenlose gesagt sind, ne, weil es einfach keiner mehr haben wollte, ich sehe es eher als psychologisches Problem, weil so grausam schlecht sind die Renditen jetzt auch nicht.
Ja, da musst du aber unterscheiden.
Ja, denke ich auch. Also gerade, du musst lachen, ich habe jetzt versucht, ich habe den MLM als Longhold zu halten, das hatte ich versucht. Also das will ich jetzt nicht in dem Maße von 20 Millionen. Ich versuche da schon in meinem Depot ein bisschen Diversifikation reinzubringen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob es bloß meine subjektive Meinung ist, aber ich glaube, Medov, das ist eher so ein Spieler, der einen gewissen Zyklus hat. Er ist dann immer an dem Punkt, wo er sagt, okay, ich muss meine AG umstrukturieren, dann funktioniert das eine Weile ganz gut und dann kommt er an den nächsten Punkt, wo er dann sagt, okay, ich muss mich wieder verändern und dann kommen immer die Haken und die Ösen in die FP rein. Also wie gesagt, das ist, denke ich, langfristig mache er damit zwar Gewinn, das ist richtig. Ich will auch nicht sagen, dass Medov ein schlechter Spieler ist. Das ist einer der besten Trader im AG-Spiel. Aber MLM als Longhold, das ist was, wo ich sage, also gerade so in der Vergangenheit, ich weiß jetzt nicht, wie sich das letzte halbe Jahr entwickelt hat, aber vor einem Jahr war er mir noch zu riskant, weil er eher dazu geneigt hat, mal die ein oder andere Kurzschlussreaktion zu tätigen. Also ich weiß nicht, schnell irgendwie einen Kauf gemacht, wo ich den ich jetzt nicht nachvollzogen konnte, und das waren dann auch gleich ordentliche Summen. Also ich weiß nicht, ob das jetzt in nächster Zeit wieder so kommt oder ob er sich davon getrennt hat, aber MLM ist jetzt noch einer der wenigen Größen, wo ich sagen würde, da würde sich ein Longhold lohnen. aber
sieht's ja bei ich will jetzt auch nicht so auf MLM eigentlich festnageln.
Ja, das will ich ja gerade sagen. Also wie gesagt, das Problem ist, wenn ich mir jetzt zum Beispiel anschaue, bestes Beispiel, ich schaue mir Attila an, der hat momentan bloß Solid in dem ganzen, deutsch gesagt, Arsch voll Solid. Und wenn ich mir das Depot von Solid angucke und dann ebenfalls mich nochmal Attila anlacht, dann ist das einfach bloß eine Kreuzverrätung, die nicht sein muss. Weil, ich hab damals mal einen Artikel auf Markenzeit geschrieben über die, ich hatte es spaßhalber Halsgeige genannt, die sind einfach dadurch, dass die gegeneinander ihre Kapital so groß binden, sind, ist das Kapital einfach handlungsunfähig. Es vermehrt sich nicht. Weil, wir hätten dann, wenn ich Geld von einem anderen halte und der von mir, dann bewegt sich nichts mehr, ist Stillstand. Und das ist halt das Problem, was bei vielen der Großen da ist, diese unglaubliche Verwebung und das fehlende Bestreben, das aufzulösen. Also gerade Attila und Shout Future, das sind zwei Spieler, die sich gänzlich auf Solid Profit depotmäßig konzentrieren. Und Solid ist da vom Prinzip her der Gelackmeierte, der kommt da nicht groß aus. Weil er ja irgendwo tut sich alles dann am Ende des Marktes an Solid auf den Punkt von Solid treffen, im Prinzip ja. Und an seiner Stelle dadurch ist eben sein Wachstum enorm eingeschränkt und das überträgt sich dann auf die vielen anderen AGs, die eben auf Solid dann setzen. Also es gibt wirklich bloß, wenn du mich fragst, eine Handvoll Top 20 Spieler, wo sich ein Longhold lohnen würde, allein wenn ich die Depots anschaue.
Also, ich muss jetzt sagen, also ich persönlich sehe jetzt Wolve als besten Longhold, die da oben so rumschwirren. Bei ihm ist mir sogar das Depot relativ egal, weil bei Wolve einfach die Sache ist, der ist sehr konstant. Also das war schon immer so, Wolve bringt zuverlässig seine Rendite und die lustige rote Kurve geht immer schön gleichmäßig hoch. Da ist es mir, wie gesagt, auch egal, was er da so im Depot hat, weil das da auch sehr, sehr viel zirkuliert eigentlich.
Ja, bleibt mal dein Beispiel Wolf. Da haben wir wieder als größten Posten Solid Profit, das hatte ich ja gerade gesagt, da ist es nicht toll. Dann ist MLM, mit dem er, glaube ich, eine Kreuzverwebung hat. Und ja, das kann man tun, nur tun nichts. Nico, das ist jetzt alles nicht so, Attila. Das sind jetzt alles nicht so die Hype-Performer. Ich meine, okay, in der Größe da noch was zu finden, ist schwer, ist klar. Aber
genau. Es bleibt einem ja im Endeffekt mangels Alternativen gar nichts anderes.
Ja, das stimmt.
Wirklich
das
diese zu kaufen. Und das habe ich schon mal vor Ewigkeiten angesprochen, dass man eigentlich, dass die entweder wesentlich kleiner werden müssen, woraufhin dann 3 Monate später irgendwie dieses Kapitalherabsetzungsfeature kam. Ich will jetzt nicht behaupten, dass ich das angestoßen habe. Ich habe da mit Solid irgendwann mal drüber gesprochen und er fand das relativ interessant. Oder dass man halt wesentlich mehr Spieler auf eine gewisse Größe bringen muss, dass man da wirklich Geld binden kann. Ja,
das ist weniger von der Größe abhängig. Die Sache ist einfach die, wenn ich wirklich eine Top-10-AG spiele, dann muss ich versuchen, so viel wie möglich von diesen Kreuzbeteiligungen zu vermeiden. Weil, seien wir mal ehrlich, wenn ich da die Top 20 angucke, die sind vom Depot her, sehen die alle sehr ähnlich aus. Oder viele sehen es ähnlich aus. Also es ist wirklich die Situation, der ist mein Großinvestor und in den kann ich dann investieren. Das sollte möglichst der sein, der am weitesten weg von einem in der Position steht. Also zum Beispiel für Solid würde sich, das habe ich ihm damals schon mal gesagt, für Solid Profit würde sich als Longhold wirklich MLM eignen. Aber ich muss als großer Spieler bestrebt sein, festzustellen, okay, ich habe mit dem eine Kreuzbeteiligung, ich muss die lösen. Auch wenn ich jetzt zum Beispiel in eine andere AG investiere, die vielleicht nicht ganz so toll funktioniert, Stichwort Pair Trading, von der Strategie kann sich Solid verabschieden. Das funktioniert nicht, weil er ja so viel Kapital hat, das kann er ja gar nicht umschlagen. Er hält immer einen gewissen Teil als Longhold. Und da muss ich einfach sagen, okay, ich nehme die AG, die am meisten von mir weg investiert ist, und dann kommen nämlich auch die Gewinner durch blanke Festhalten.
Dann jetzt muss ich aber mal ganz kurz mein Unwissen zum Besten geben, denn irgendwann war hier mal irgendwas mit Pair Trading und ich habe es überhaupt nicht mitbekommen. Ich weiß bis heute nicht, was Pair Trading ist. Ganz ehrlich.
Ich glaube, das war mal. Ich glaube, das war mal ein Zeitungsartikel von. Ich müsste Stiegen machen. Was?
Mark Inside.
Mark Inside war das.
Mark Inside. Solid. Solid und Dahl.
Solid und Dahl, ja. Und also die Theorie dazu ist, also was ja auch nachzuvollziehen ist, ich habe jetzt beispielsweise in der Kategorie 2 AGs, die sind etwa gleich groß und perform etwa ähnlich, also sehen relativ ähnlich aus. Dann ist die Strategie des Pair-Tradings die, dass ich zu guten Konditionen die eine der AGs verkaufe, und also zu einem guten Preis die eine AG verkaufe und zu einem günstigen Preis die andere wieder einkaufe. Dadurch mache ich insgesamt Gewinn. So weit, so gut, die Theorie stimmt. Das Problem ist aber einfach, dass bei Solids Größe diese Idee nicht mehr funktioniert. Er ist einfach zu groß, um das durchziehen zu können.
Vor allen Dingen auf
da diese Breite. Da gibt es noch viel mehr Haken und Ösen, noch viel mehr.
Klär uns auf.
Ein Haken ist, das ist bei den ganzen Unterbewertungen, ist das irgendwo auch ein bisschen eine Sackgasse. Du landest, wenn du das machst. Also mir ist es wirklich so passiert, als ich mich geritten habe, um das mal so zu sagen, ich bin bei Solid gelandet. Das war die Sackgasse, da war Ende. Da ging es nicht mehr weiter, dass man diese praktisch die Unterbewertungsbrief FP oder Kurs-FP Unterschiede ausnutzen kann. Weil da nicht viel Bewegung drin war. Das war so ein Haken. Und dann der ganz große Haken, die Volumen haben gefehlt. Es haben einfach dann die Volumen gefehlt, dass man wirklich vernünftig umsetzen konnte.
Gut.
Ja. Aber sind wir was verjährt?
Ja, womit wir aber inzwischen schon relativ weit vom Thema abgekommen sind. Wir wollten ja eigentlich über Wilbo reden.
Ja, das haben wir super gemacht.
Ja, die letzte Viertelstunde lang.
Ja. Sei froh, dass du jetzt wieder zurückschwenkst. Ich wollte nämlich gerade über die Kapitalherabsetzung wollte ich gerade herziehen.
Ja, wobei ich auch sagen muss, wir sind jetzt seit etwa einer halben Stunde am Reden. Ich würde jetzt ganz einfach mal sagen, dass wir so 5 bis 10 Minuten mal Pause machen.
Ein Raucherpäuschen, das ist super.
Genau, ein Raucherpäuschen. Du kennst es ja schon, Markus. Also, dann sage ich jetzt einfach mal bis in 5 bis 10 Minuten. Einfach mal in die zweite Runde gehen, bei der wir uns ein bisschen mehr mit der Zukunft beschäftigen werden, nämlich dem, was nach der Liquidation kommt. Da wird dann ja eine ganze Menge Geld einfach mal vorhanden sein, auch bei vielen größeren AGs, das investiert werden möchte. Und da fragen wir jetzt ganz einfach mal den Cool, was meinst du, wo wird das landen im Endeffekt?
Ich glaube, dass da sicherlich ganz viel Geld auch in die Großen wieder reinfließen wird, die sich wiederum gegenseitig kaufen, was ja eigentlich ganz üblich ist. Aber ganz wichtig, und da kommen nämlich die kleinen AGs, die ständig versuchen, unter FP zu kaufen. Die Neulinge, die werden sicherlich überteuert los und können ganz gut Gewinn damit erzielen. Und da werden sich so einige dann drüber freuen.
Irgendjemand andere Theorien?
Ich denke schon, das wird ähnlich verlaufen, wie Kurt das gesagt hat. Also, die große Summe wird zurück, die großen fließen. Die Frage ist jetzt eben halt, wer kann davon profitieren? Also, wenn ich jetzt da irgendwie bloß eine Buy-and-Hold-Taktik spiele als Newbie, dann eher nicht. Aber wenn ich aktiv handle und versuche, Gewinne durch Trades zu erzielen, kann man da schon die Nase nach oben bekommen. Also ich glaube, solche Leute wie Medoff, Dahl oder auch der Marder hier, Venatilius, die sind durchaus in der Lage, dort noch ordentlich Gewinne zu realisieren, glaube ich. Allein dadurch, weil, wie gesagt, da müssen 2 Milliarden an Bargeld zurückfließen und das wird, denke ich, diese Unterbewertung der Großen, wie ich anfangs schon sagte, nicht aufheben, aber zumindest ein bisschen abfedern. Also ich glaube, die werden jetzt in Zukunft ein kleines bisschen anziehen. Da kann man dann auch Daytrades unter FP machen. Das kann ich mir durchaus gut vorstellen.
Ja, also werden die Großen wirklich wieder Daytrade-fähig, wie sie es eigentlich immer waren und seit ja Anfang des Jahres, seit ja im Endeffekt seit Attila die Systembank gelinkt hat, sind ja eigentlich alle so groß geworden und die Kurse so weit unter FP gewesen, dass man die ja gar nicht mehr daytraden konnte, weil da gar nicht mehr wirklich viel gehandelt wurde. Und die werden jetzt wieder daytrade-fähig, sagt ihr so, ja? Da seid ihr euch alle einig.
Naja, daytrade-fähig würde ich jetzt nicht sagen. Also die Situation wie vorher, dass man da nah eigentlich unter FP kaufen und unter FP verkaufen kann, wird, denke ich, nicht eintreten. Aber ich denke, die Situation wird sich dahingehend bessern. Ich würde jetzt noch nicht auf diesen Status quo zurückgehen, aber ich glaube, da ist auf jeden Fall langfristig eine Verbesserung am Markt möglich.
Was ja natürlich auch durchaus begrüßenswert wäre.
Ich glaube, das ist auch sicherlich unter den Großen zur Sprache kommen wird, welche weiteren kleineren AGs oder so vielleicht mit Kapitalerhöhung zu Geld kommen könnten, damit wieder mal ein paar größere AGs entstehen, denn da ganz oben durch Top seine Liquidation wird ein großes Loch entstehen.
Das kann ich mir gut vorstellen, dass da viele jetzt ihre Stunde geschlagen sehen und sagen, okay, ich muss jetzt eine Kapitalerhöhung. Die Frage ist dann eben wiederum, wie gut können sie die Kapitalerhöhung am Markt platzieren, beziehungsweise was kann ich da zusätzlich in mein Depot reinholen. Aber jetzt eine KE-Strategie zu fahren, wäre jetzt vielleicht auch nicht unbedingt die schlechteste Idee.
Sicherlich, also da kommen dann ja wie wieder so Leute wie ja ich ins Spiel, die ja sowieso noch KEs dieses Jahr auf dem Plan haben. Ne? Oder ich glaube, Markus, du hattest, glaube ich, auch noch eine auf dem Plan, wenn ich mich recht entsinne, dieses Jahr?
Ich? Nee.
Mich?
Nee. Ich habe gar keine mehr auf dem Plan, voraussichtlich.
Vorbildlich, oder naja, was heißt vorbildlich, kommt auf die Strategie drauf an, die man fährt, ne?
Wenn man ja, halt, ganz klar.
Wer halt was bewegen möchte, braucht einen gewissen Buchwert, der einfach mit 200 Millionen noch nicht erreicht ist.
Nee, freilich, da ist mehr Bums natürlich noch machbar oder nötig, das ist ganz klar. Aber ich kann mit den 200 Millionen ganz gut was bewegen. Ich bin ganz zufrieden.
Ja, langsam kommst du in die Größe, wo es schwierig wird. Ne?
Ah, im Moment geht's noch.
Ja, ich habe schon in den letzten Wochen das Ganze zu finden. Also ich persönlich kann mir jetzt auch keine weiteren KI vorstellen, weil ich ja immer noch so Fetischist von Stamminorität bin. Also gerade in so einer Situation, wie es jetzt Top-Forstwirtschaft gemacht haben, dass die sich gegenseitig halten und dann vor Aufkauf zu schützen. Ah, ich habe da vielleicht eine altbackene Meinung, aber ich bin da eher so der Typ, der sagt, hier, ich vertraue in der Hinsicht nur mir selbst, weil das kann manchmal ganz schnell gehen. Und deswegen steht ja auch bei uns jetzt auf dem Plan, dass eventuell die 2 Forstwirtschaft und Schabling übernahmefähig sind, weil eben die Spermidorität nicht mehr behandelt wird.
Ach, Spermidorität, das ist völlig überbewertet.
Das ist eine Glaubensfrage. Also man kann die wirklich selber halten und niemand anderem vertrauen. Sie kann einem wichtig sein, aber man ist schon ein bisschen risikofreudiger und sucht sich Leute, denen man vertraut, wo man sagt, wenn die das halten, dann kann ich mich drauf verlassen. Die verkaufen das nicht, solange ich nicht zu argen Mist baue. Und es gibt halt solche, die sagen, too big to fail, mich übernimmt sowieso keiner, ich bin der Größte. So, und ich glaube, aus allen drei Bereichen haben wir jetzt wen in der Runde. Zarak hält's lieber selbst. Ich habe meine Leute und Markus, der scheißt einfach drauf, auf Deutsch gesagt.
Ja, das kommt auch immer auf die eigene AG-Größe an. Also gerade ich bin jetzt in einer Buchwert von 350 Millionen und wenn ich da jetzt eine KI mache, das heißt, wenn ich aufdoppeln würde, bin ich dann wunderbar in dieser Spanne rein, wo viele größere, also die jetzt so 1,5 Milliarden haben, durchaus in der Lage wären, mich zu übernehmen. Also die Sache ist die eben, wenn du mit deinen KIs das schaffst, eine gewisse Größe zu erreichen, wie es jetzt zum Beispiel Zoff gemacht hat, gemacht hat, dann kannst du damit schon Übernahmen ausschließen. Du sagst halt, too big to fail. Aber wie gesagt, das kann auch ganz schnell nach hinten losgehen. Ein schönes Beispiel ist ja der Kollege Traversetown, der
Ja.
wirklich KIs durchgezogen hat. Traversetown. Ich glaube, der ist jetzt
Ach,
wieder im Spiel.
Traverse Town, ja.
Genau, der hat ja immer KI über KI gemacht und irgendwann hat jemand gesagt, hier, jetzt ist genug. Und dadurch, dass er eben relativ früh seine KIs gemacht hat, ist er ja eben nie jetzt in die Lage gekommen, große, ich meine, sicherlich hat er seine Millionen am Ende gehabt, aber er konnte nie wirklich sagen, okay, ich gehe jetzt aus dem Punkt raus, wo sich jemand überlegen könnte, dass er mich übernimmt. Also da war wirklich, wie gesagt, er konnte in der Situation einfach nicht die Größe aufbringen, zu sagen, ich kann drauf scheißen.
Ja,
Oh, ich hatte bisher immer das Glück.
wobei man ja sagen muss, diese Größe, okay, was ich jetzt gesagt habe, too big to fail, die gibt es ja in diesem Sinne eigentlich gar nicht mehr. Man hat es gesehen, mit einer gewissen Kraftanstrengung konnten Übernahmen wie an Andrea Doria durchgeführt werden. Ne?
Ja,
Und
das war
das
ja.
war natürlich im Einvernehmen, aber
Ja.
ich sage mal, das wäre vor 1,5, 2 Jahren überhaupt nicht so gegangen, weil einfach MLM hat ja AD damals übernommen, weil MLM gar nicht so viel Bargeld hätte beschaffen können.
Ja, das ist halt richtig. Also gerade wenn man da die Reaktion geht, die hatten ja ordentlich FP gekostet. Hab ich davon schon mal ausgeholt, das war so eine Sache, wo ich mir gesagt habe, Gott verdammt nicht, warum hast du MLM als Erfolg genommen? Nach der Aktion habe ich mich innerlich verflucht, aber das ist eben genau der Punkt. MLM ist jetzt kein Spieler, der sagt, ich übernehme jetzt einen gegen seinen Willen. Das sind also die ganzen Übernahmen, die er bisher durchgeführt hat, das war beidseitiges Einvernehmen, hier, ich will nochmal
Sarah,
durchstarten
ganz
oder
kurze
ich höre auf.
Frage. Seit wann bist du Mitglied im Spiel?
Da müsste ich nachgucken, ist schon ein
Ich
ganzes
glaube
Stück her.
Mitte 2012.
Ja, ich glaube, da ich bin gerade gekommen, wo da das mit den Zappis losging damals.
Ah, genau, gut. Dann kennst du nämlich den guten Herrn Madoff nicht aus einer Zeit, wo ich ihn noch kenne, nämlich als ich angefangen habe. Das war so eine Zeit, Oktober 2011 bis in Januar rein 2012 etwa, da hat Madoff tatsächlich die Strategie gefahren, ich übernehme Leute und mache damit richtig Schotter. Und das hat er damals geschafft. Also der kann auch anders. Ne?
Ich muss jetzt dazu sagen, der Kuchen Larry ist jetzt nicht meine erste AG. Ich war vorher schon mal, ich glaube ein halbes Jahr vorher, habe ich das schon mal Probe angespielt, habe dann gesagt, okay, Gott, Meditation ist nicht für mich und dann ein halbes Jahr später kam ich nochmal zurück zu dem Spiel. Also ich glaube, Madoff ist da jetzt nicht so das Beispiel. Ich weiß nicht, ob du dich noch an diesen Ninhao erinnerst, der immer
Nihao, na, aber selbstverständlich.
der immer als Chinese nur bezeichnet wurde, weil diese chinesischen Schriftzeichen keine Sau lesen konnte. Und der war ja da wirklich das Beispiel der Aggressivität. Also ganz ehrlich, wenn wir so einen jetzt noch hätten, der würde hier richtig ausmischen, weil jetzt bietet sich ja immer die Möglichkeit, dadurch, dass ja eben viele in den Top 20 ihre KIs gemacht haben, ich sperre mich eben nicht halten, durch so eine Top-Aktion würde sich für so einen Spieler dann wirklich die Möglichkeit bieten, dort oben aufzuräumen. Ja, also. Aber naja, momentan ist es wirklich zugegeben, die lassen da oben einander leben. Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass da jetzt irgendeiner mit Übernahmen zukommt. Wenn, dann ist es halt so, ich höre auf oder ich will noch neu starten. Ja, aber
Ja,
wirklich jetzt,
also
dass da einer
realistisch
jetzt,
ist es nicht.
ja,
Realistisch ist es
dass da
nicht,
jetzt einer
nein.
kommt und sagt, ich übernehme den jetzt und ich lasse dann keine Chance und so und den mache ich wieder klein, also so im Sinne von feindlicher Übernahme. Nein, das ist momentan gar nicht da.
Ja, ich denke, dafür brauchen sie sich auch viel zu sehr gegenseitig.
Das stimmt ja.
Ja. Und es sind jetzt in letzter Zeit so viele große weggebrochen. Es ist AD ist weggebrochen. Es ist jetzt der Kinos ist weggebrochen. Jetzt Top fällt weg. Wer ist denn da noch? Da war da noch irgendwie.
Was?
Hanzo.
Ja, Hanzo.
Ja, wird da oben sehr. Wobei natürlich auch neue gekommen sind wie Dahl und Martin.
Ah, die richtigen Probleme sind, glaube ich, erst danach gekommen, dass die sich jetzt gegenseitig einfach irgendwie fehlen.
Ja.
Ich
Ja,
denke,
die von so Monat.
der eigentliche Krieg kam ja erst, wo dann Martin Dahl und Solid und Sakilis gesagt haben, okay, wir machen KIs, riesige KIs und kaufen die gegenseitig. Die hatten zwar dann alle einen schönen FP-Schub, aber langfristig hat das eigentlich eher diese FP-Unterbewertung dann profitiert. Also, das war dann für den Gesamtmarkt jetzt nicht so ein super toller, intelligenter Schritt. Das war ein bisschen zu kurzfristig gedacht.
Das war zwar sehr kurzfristig gedacht, aber für meine persönliche Portokasse war es doch sehr gut, muss ich sagen. Weil ich
Ja,
wirklich
in
allem.
solchen Sachen gibt es natürlich immer Gewinner und Verlierer.
Ja,
Also, wie gesagt.
selbstverständlich. Ich meine, ich konnte schon immer Metall gut und kann auch immer noch mit Metall gut. Und er hat mir damals, ich glaube, 7 Wochen vorher Bescheid gesagt, kaufe mal jetzt noch ganz, ganz günstig hier Martin und Dahl und du wirst sehen, in 1,5 Monaten machst du das und das und dann geht's gegen. Ne?
Ja, das
Und
sind wir aber schon wieder
ne?
beim Insiderhandel. Ne? Also wie gesagt,
Das war mit Insiderhandel.
ich habe die Information nicht gekriegt. Ich hatte das Glück, ich hatte zu dem Zeitpunkt eine hohe Menge da und habe mir natürlich dann das Ding versilbern lassen. Also,
Ja,
KE
ich hatte
geblockt und dann, wie
genau,
gesagt, hatte ich's.
ich ja auch. Also ich habe mir dann nach und nach ins Depot insgesamt 80% Marten und Dahl gehabt und das alles dann rausgehauen und ach, das war noch Zeiten damals. Aber ja, zurück zum Thema.
Was ist eigentlich das Thema? Ich hab's gerade so vergessen.
Wo waren wir stehen geblieben?
Aber mich würde wirklich interessieren, was sein eigentlicher Plan war. Weil,
Wilburs?
ja.
Ich schätze mal, dass der das genau so geplant hatte.
Frage ist, Wilbur ist halt jetzt auch jemand, der relativ schwer zu durchschauen ist. Also gerade wenn man da zurückdenkt, wo dann, ich weiß gar nicht, wer seine erste AG aufgekauft hat. Ich glaube, es war Madoff damals, oder?
Nein, 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 das war damals seine Freundin, mit der AG Rauer Wind im gegenseitigen
Ah,
Einverständnis
richtig, richtig.
aufgekauft und dann hat er neu angefangen. Das
Richtig,
war, ich
richtig.
glaube, Ende September oder sowas
Nur.
oder Anfang
Erinnern wir uns
Oktober.
weiter, dann kam ja die Aktion, wo er gleich mal, ich glaube, 50 oder 60 Millionen durch Zertifikate zocken geholt hat. Das war auch so ein richtig schöner Meilenstein für die Top AG, wo er dann kurz darauf enormen Kurshöhenflug hatte. Und ich weiß gar nicht, dann kam da irgendwie so eine Aktion mit seinem Privatdepot, dann die Adler-Aktion. Und in letzter Zeit ist irgendwie, weiß ich nicht, seine AG ist so groß, dass er seine Genialität vom Betrieb gar nicht mehr umsetzen kann. Weil ich
Ich
erinnere
schätze
mich,
mal, er
ich.
hatte auch irgendwann einfach keine Lust mehr. Er ist jetzt so
Ja,
lange dabei
natürlich,
und.
natürlich. Aber wie gesagt, die Sache ist ja, ich erinnere mich, glaube ich, noch, das war, glaube ich, bei Markenzeit. Dieses war da auch mal die Top AG, also Hugo eingeladen und hat ja seine Meinung dargetan, wie er denn das Spiel sieht. Und er hat ja auch damals selber gesagt, dass er immer so am Rande der Legalität spielt, in seinen Worten, und immer versucht, Schwächen des Systems auszunutzen. Aber momentan wirkt das irgendwie ein bisschen ja, verzweifelt. Also irgendwie so richtig nochmal den großen Wurf hat er nicht mehr geschafft. Und ich glaube, das ist auch das, was er immer angespielt hat. Wenn ich eben diese Situation nicht mehr erschaffen kann, dann lasse ich das Spiel irgendwann sein. Weil ganz ehrlich, die letzten zwei KIs, die er gemacht hat unter FP, das war, weiß ich nicht, ob da ein Plan dahinter steht. Das war eigentlich bloß nochmal, ich mache, weil ich es kann.
Möglich.
Ich weiß es nicht, es wird niemand wissen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das halt, entweder ist es wirklich so, ich mache es halt, weil ich es kann, oder hat wirklich einen Plan gehabt. Aber den werden wir niemals erfahren.
Nein, ich glaube, in Wilburs Kopf versuchen reinzuschauen, ist auch ein Ding der Unmöglichkeit. Weil er einfach so viele teuflisch geniale Sachen gemacht hat, wobei er teilweise AGs auf ewig zerstört hat und andere AGs dabei in ungeahnte Höhen hat fliegen lassen. Also ich bin der Meinung, dass Wilbur der beste Spieler im Spiel war. Und ich glaube nicht, dass wir da jemals auch nur annähernd diesen Gedankengang nachvollziehen können.
Naja, gut, und Beste ist noch relativ, man muss sich aber so mehrere Gesichtspunkte ziehen. Also wie gesagt, die
Wobei.
überraschenden, also Wilbur ist definitiv ein Meister darin, solche Aha-Situationen zu erschaffen. Also da waren ja wirklich tolle Dinger dabei, gerade auch, wo er dann gesagt hat, hier komm Adela, ich schieb dir das Geld in dein PD oder also mein PD in deine AG, damit du nicht kreditiert wirst. Das waren schon so Dinger, wo dann man als Normalspieler dann schon die Augenbraue gehoben hat. Also ich glaube, solche Effekte zu erzielen, wo man dann wirklich dann die Menge zum Staunen bringt, das liegt Wilbur schon. Aber es gibt auch andere gute Spieler, die zum Beispiel durch Trades, aktives Handeln, durch gute Geschäfte enorm stark sind. Und gerade in letzter Zeit mit Handel, also Wilbur ist da sehr fixiert auf Insider-Geschäfte gewesen innerhalb seines Indexes. Und wie gesagt, ich denke, Wilbur ist einer der besten Spieler in diesen Übungsaktionen, aber handelstechnisch gibt es da, glaube ich, bessere.
Wobei er ja auch sehr lange sehr aktiv war und dabei sehr erfolgreich war. Es ist eigentlich ja gar nicht mal so lange her für die Maßstäbe, wo er da dabei gewesen ist. So vor einem Jahr, anderthalb Jahren, da hat er ja noch 100% Handelsaktivität gehabt und da ging das immer steil bergauf. Ich denke mal, dass er dem Spiel schon sehr fehlen wird. Weil es halt
Ja,
diese,
das, das auf
weil halt
alle Fälle. Das
diese
auf jeden Fall, ja.
Aha-Situation, diese Aha-Situation, ich wüsste gerade niemanden, der auch nur annähernd dieses Potenzial hatte, der einfach diese Spielmechanik so gut kennt und die so gut versteht, auszunutzen. Das wäre im Endeffekt eigentlich nur Dahl, aber Dahl ist dafür einfach viel zu anständig, um das so zu machen.
Ja, wie gesagt, dahinter steht ja immer dann noch ein gewisses Risiko, sagen wir mal so, weil du bewegst dich ja dann wirklich dahin, dass du sagst, okay, ich tue Schwächen des Systems ausnutzen in der Hinsicht, und dann mache ich damit eben mein Gewinn. Das ist auch meistens sehr stark immer, wie ich schon sagte, bei Top mit Insiderhandel gewesen. Das ist ja, ich meine, okay, das Regelwerk ist da ein bisschen schwammig ausgedrückt, aber er hat durchaus immer die Gefahr gehabt, dass irgendjemand sagt, hier, okay, du könntest jetzt nicht sperren kommen, deswegen, oder die Strafzahlung, wie es in letzter Zeit üblich ist.
Ja.
Also sagen wir so, den Fairnesspreis wird er nicht bekommen. So die.
Nein, ich glaube, den bekommt er auch nicht. Aber er wird uns auf jeden Fall in Erinnerung bleiben. Und vielleicht fängt er ja noch mal undercover neu an. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass er wirklich noch mal von ganz klein sich hocharbeitet. Und dann auch wirklich, aber auch dauerhaft anonym bleibt. Ich denke mal, dass er das könnte und wahrscheinlich auch machen wird. Vielleicht nicht sofort, aber irgendwann gehe ich davon aus. So, ich denke mal, ja, wir haben jetzt, ich denke mal auch aufgrund der mangelnden Vorbereitungszeit, das ist ja jetzt ein sehr spontanes Treffen gewesen, so ziemlich alles gesagt zu dem Thema, was es so zu sagen gibt. Oder hat noch jemand was einzuwenden?
Ich hätte noch einen Punkt, wo ich mich ein bisschen gewundert habe. Da kommen wir, glaube ich, auch wieder ein bisschen auf die Grundrechenarten zurück. Also das war im Nachgang von der KE, da habe ich mich echt unheimlich gewundert. Also die KE lief, glaube ich, am Samstag an, wenn ich mich nicht irre. Ja, Samstag, glaube ich. Und da sind dann gleich von 50s mit ihm dann der große Posten über 180 Millionen gleich abgenommen worden. Und da hat sie dann FP-mäßig hat sie dann wahnsinnig gerappelt überall. An allen Ecken und Enden ist das Blut geflossen. Hat mich auch wahnsinnig, mich persönlich selber wahnsinnig angepisst, muss ich jetzt auch sagen, aber es war halt so. Ich konnte nichts daran ändern. Ja, das ist der größte FP-Verlust, den ich jemals hatte, seit ich im Spiel bin. Aber ist okay. Entschuldigung. Ja.
Das, genau das war ja auch der Grund, warum ich mich dann im Chat aufgeregt hatte. Ich bin der Meinung, dass ich war ja eigentlich derjenige, der von ihm selber aus dem PD die Aktien für 55 gekauft hatte. Ich habe mir gedacht, okay, ey, er drückt jetzt den Kurs, ich steige da mal ein, weil ich davon ausgegangen bin, eigentlich in dem Moment, er hat vor, mit dem Bargeld jetzt eine KH zu machen und die mit dem PD zu finanzieren. Dass er eine KE startet, das habe ich ehrlich gesagt gar nicht bedacht gehabt. So, und als es aber soweit war, ich war der Meinung, dass seine Aktien zu dem Zeitpunkt eigentlich zwischen 130 und 140 gehandelt wurden und sicherlich auch bei einer KE von 100, 120 genauso weggekommen wären.
Kann ich mir vorstellen. Sicher auch die Maßnahmen ganz schön überrascht, dass es so niedrig geht. Also, der hat ja dann auch bei den Handelsaktivitäten gesehen, okay, hui, da geht ja ganz schön schnell das Zeug weg. Das war wirklich, wie gesagt, die KI war enorm schnell. Ich weiß gar nicht, ob sie komplett durchgegangen ist, aber die Aktien waren enorm schnell vergriffen, weil sie eben so saugünstig waren.
Wobei wir wieder dann damit, gerade was Markus gesagt hat, beim Thema FP sind. Der FP ist einfach nur ein von eben jenen Wilbur ersonnener Fantasiewert. So, der eine Aktie halbwegs fair bewerten soll. Allerdings muss man auf den FP nicht viel geben. Schlicht und ergreifend darum, weil einige Aktien einfach dauerhaft so dermaßen über und unter FP gehandelt werden, dass der FP einfach kein fairer Wert für diese AGs ist. Also da haben wir einen J.R. Ewing, der, ich weiß nicht, wo war, sein Kurs war gestern bei 139.000 oder so sowas bei einem FP von 50.000. Das ist einfach eine Sache, der geht nicht für unter 100.000 der derzeit über die Ladentheke. Und da ist der FP einfach kein fairer Preis, sondern ein Fantasiepreis. Und bei Solid ist es genau andersrum. Der hat einen FP von, keine Ahnung, was weiß ich, 100 und geht aber ständig für 70 über die Ladentheke. Ne, da sind die 100 genauso wenig ein fairer Preis und genau darum sollte man sich auch nicht, wie es viele machen, so dermaßen auf diesen fairen Preis stützen, dass es das macht auf Dauer einfach keinen Sinn.
Das
Da muss
Problem
ich einwerfen.
an der Sache ist einfach nur, dass der FP von der Grundlage sowas wie eine Messlatte ist. Wann kann ich meine AG messen? Ich habe selber gesehen, so eine Situation, die jetzt bei J.R. Ewing entsteht, die hatte ich ja selber damals mit meinem Index-Kollegen Kurse Super, als er angefangen hatte, als ich ihn fast zu 75% hielt und er dann die restliche Sperrminorität. Da hatte ich dieselbe Situation, dass der Preis enorm nach oben gegangen ist. Das sind vom Prinzip her die Extreme dieser beiden Messlatte. Also die Überbewertung, die starke Überbewertung und die starke Unterbewertung. Aber letzten Endes ist es wirklich eine Messlatte vom Prinzip her, um zu bewerten, wie steht eine AG da. Das ist sicherlich, du hast recht, der FP stimmt nicht immer, aber er kann schon als eine gewisse Messlatte angesehen werden. Alles, was hinten runterfällt und auf der anderen Seite überbewertet ist, das sind alles die extremen Ausreißer, wenn du mich fragst.
Das möchte ich so auch gar nicht bestreiten. Allerdings ist die Art und Weise, wie sich der gesamte Markt nur auf diese lustige rote Kurve fixiert, doch schon arg bedenklich, finde ich.
Ja,
Stimmt, die ist
natürlich.
wirklich rot.
Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, hier, ich muss jedes Mal lachen, wenn irgendjemand kommt und den Neuling erklärt, kauft nicht über FP. Also das ist der größte Schwachsinn. Deswegen bin ich ja auch darauf mal aufs Thema zu kommen. Ich habe ja aus dem Grund extra keinen Premium-Account. Weil ich vertrete die Meinung, dass wenn ich diese FP-Kurve bei meinen Käufen sehen würde, ich mich anders entscheiden würde, als wenn ich mir bloß den Buchwert und den Kursverlauf angucken würde. Also dadurch, dass ich die FP-Kurve nicht sehe, bin ich vom Prinzip her, handle ich mehr nach den, oder schaue ich mir die AGs erstens mal genauer an Und zweitens mal investiere ich damit auch risikoreicher. Das, wie gesagt, weil ich einfach sehe, okay, dass die Entwicklung ist da, das Wachstum ist da. Auf dem SP kann ich bei der AG von Dirt gesagt scheißen. Aber die Sache ist einfach die, der Richtwert, ein Richtwert ist es schon, aber ich kann jetzt nicht danach gehen zu sagen, das ist ein Fantasiepreis. Also das ist schon irgendwo der Richtwert, wo ich sage, okay, das ist die AG momentan wert, daran müsste ich mich etwa orientieren.
So, und damit sich Markus jetzt nicht weiter auf die Zunge beißt, du hast schon zweimal angefangen, jetzt darfst du auch sprechen.
Jetzt darf ich, ja. Also, ich meine, es ist klar, dass diese SP-Fixierung an sich ist Unsinn. Das ist wirklich Unsinn. Aber es führt kein Weg dran vorbei und da beißt die Maus auch keinen Faden ab, dass der FP zwar nicht der ultimative Wert ist, aber es ist immer noch einer der wichtigsten Bewertungswerte.
Das möchte ich auch gar nicht bestreiten. Ich halte es halt nur für arg bedenklich, dass ich da so dermaßen drauf gestützt wird. Ich meine, der FP anhand der FP-Entwicklung kann man schon ganz gut ablesen, ob sich eine AG jetzt ins Positive oder ins Negative entwickelt oder ins durchschnittlich Positive oder durchschnittlich Negative oder ne, ein bisschen besser, ein bisschen schlechter als der Durchschnitt, bla bla. Aber dass sich dass einige, also nicht einige, sondern wirklich recht viele Leute, wie ich es im Chat immer wieder lese, sich auf den tagesaktuellen FP verlassen, halte ich für vollkommen falsch.
Ja, wie gesagt, letzten Endes ist, wie du schon sagst, eine der wichtigsten Messwerte, aber das ist nicht nur der Messwert. Wenn ich jetzt zum Beispiel meine AG anschaue, dann habe ich viele Möglichkeiten, um für mich zu einer Erkenntnis zu kommen, kaufe ich die AG, kaufe ich sie nicht. Allein schon, wenn ich mir die Depots angucke. Also, wir reden ja immer darüber, Daytrading ist toll und das macht uns viel mehr Wachstum, aber wenn wir ehrlich sind, die meisten Spieler im AG-Spiel sind nun mal Buy-and-Hold-Spieler. Und wenn ich mir da das Depot anschaue, dann kann ich schon eventuell ablesen, okay, da lohnt sich eine Investition oder da lohnt sich keine, wenn ich da jetzt den FP, den Buchwert und auch den Kursverlauf habe. Allerdings nehmen wir jetzt zum Beispiel an, ich habe jetzt ein festes Depot, was ich halte. Und wenn ich dann auf meine eigene FP-Kurve schaue, dann ist es durchaus möglich zu sagen, okay, mein Depot erreicht den und den Wachstum, den ich ja an der FP30-Kurve ablesen kann, dann kann ich durchaus feststellen, ob mein Depot gut oder schlecht ist. Ich habe vom Prinzip her die Messlatte, weil, wie gesagt, Buchwert ist Kursschwankungen unterlegen. Und wenn ich jetzt mein AG-Depot bewerten muss, dann komme ich nicht drum rum, auf mein FP zu schauen und zu gucken, okay, wer ist jetzt eigentlich dafür zuständig, dass mein FP jetzt so enorm in die Höhe geht, dass er stagniert, dass er sinkt, und dann muss ich dort versuchen, gegenzuwirken.
Ja, das ist halt auch diese Bredouille, in die Spieler gebracht werden, die sich nicht so sehr auf den FP stützen wie die vielen, 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 vielen anderen. Weil wer halt langfristig gesehen dann auch mal schauen will, ich möchte eine Kapitalerhöhung an den Mann bringen und so weiter und so fort, der muss natürlich auch immer schauen, dass sein eigener FP mehr oder weniger konstant nach oben zeigt. Das ist eigentlich nicht das kein großes Problem, für die meisten, für einige irgendwie schon, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber man wird mehr oder weniger gerade dazu gezwungen, auf seinen eigenen FP trotzdem sehr stark zu achten. Ja, bitte.
Ich bin ja auch erst seit Anfang des Jahres hier im AG-Spiel und ich glaube, das wird jetzt eigentlich ganz, ganz viele Neulinge interessieren. Wie habt ihr das vorher gemacht, vor dem FP? Nur anhand vom Buchwert oder?
Ich bin der Dienstälteste in dieser Runde und ich kann sagen, als ich kam, gab es den FP schon. von daher,
es gibt kein Vorher. Ne?
Wobei, ich hatte ja auch meine ersten 4-5 Monate kein Premium. Und hatte dementsprechend auch nicht den FP zur Hand Und ich habe mich auf diesen Wert, Gott, wie heißt er, Buchwert durch, ach nee, Börsenwert durch Buchwert. Da ist ja so eine lustige Prozentzahl von 169. Und damals hat das noch so halbwegs funktioniert, heutzutage leider nicht mehr so gut.
Ja,
Da war,
man muss ja
da
dazu
war, warte mal,
sagen.
warte mal, warte mal, wenn da 100% war, dann konnte man so sagen, das ist so etwa 10 bis 15% über FP, ne? Wenn da 100% stand, dann konnte man schauen, dass man ungefähr zum FP kauft, ne? Und das hat damals auch recht gut fu funktioniert bei den meisten, weil damals die Dichte der Spieler, die Premium hatten, einfach nicht so hoch waren.
Ja, also du musst ja auch beachten, dass damals natürlich diese Schieflage des Marktes war. Ich meine, ich will jetzt nicht sagen Krise, das ist halt eine Situation, wo man sich anpassen muss, aber die Entwicklung dahin, ich mache jetzt KIs und ich kann einfach durch meine Größe mein Zeug versteuern unter FP, das gab es ja damals noch gar nicht. Also gerade wenn ich jetzt ein Jahr oder anderthalb zurückdenke, da wurden selbst Leute wie Solid weit über FP gehandelt. Also ich glaube, da hatte er 400 FP und geht trotzdem noch 400, 500 oder so, 600 sogar. Also die Entwicklung, die ist da wirklich rasant gegangen in diese Richtung. Und konstantinieren kann ich da bloß sagen, also der FP ist jetzt kein Ergebnis, wo man drauf schauen sollte, sondern er ist eigentlich dein Werkzeug. Er ist eigentlich nur ein Messwerkzeug. Wo man sagen kann, okay, da kann ich mir Informationen, Daten rausholen, um eine Entwicklung sichtbar zu machen. Und diese Entwicklung muss ich dann als Spieler eben auswerten können. Sagen können, okay, das sieht gut aus, das sieht schlecht aus, da sieht es besser aus, da sieht es weniger gut aus, das kaufe ich nicht. Und wie gesagt, man kann ihn nicht nur alleine betrachten, man muss das Depot betrachten, man muss die Handelsaktivität betrachten, das ist alles, es gibt, wie gesagt, viele, viele Indikatoren, die dann dafür sorgen, dass ich zu dem Schluss komme, ich kaufe die AG oder ich kaufe sie eben nicht. Und sich nur auf den FP zu verlassen, ist wirklich Anfängerfehler, das geht nicht. Kannst du nicht machen, wenn du erfolgreich spielen willst.
Ich finde auch, dass durch die ganze Bewertungsgeschichte oder Unterbewertungsgeschichte, dass gerade der BW-Aktie wieder mehr in den Fokus gerückt ist. Auch für die, die Premium haben. Oder zumindest sollte er es. Ja, weil daran sieht man nämlich schon ziemlich deutlich, wie ein Depot aufgestellt ist. Also wenn ich eine beliebige AG mir rausnehme und ich schaue mir den FP an, schaue mir den Kurs an, und dann scrolle ich auf den BW-Aktie und dann kann ich schon fast mit ziemlicher Genauigkeit sagen, was da in dem Depot rumstrollt.
Also, wie gesagt, ich hab da momentan, gerade wenn ich jetzt auf meine Buchwertentwicklung über 30 Tage schaue, obwohl ich in letzter Zeit FP-Steigerungen durchführe, ist es wirklich bei mir so, dass der Buchwert zurückgeht dadurch. Ich meine, okay, ich habe zwischendrin mal eine kleine KH gemacht, ich glaube, das waren bloß 3 oder 4 Millionen Euro, aber letztlich, also gerade für eine gewisse Größe ist der Buchwert einfach nicht mehr aussagekräftig. Jetzt einfach viel zu sehr den Schwankungen unterliegt. Vor allen Dingen dann, wenn man, okay, ich habe jetzt mein Depot jetzt nicht komplett von den Top 20 befreit, ich habe noch den einen oder anderen drin, aber ich bin jetzt größtenteils ja auf Werte, die jetzt jenseits der Top 50 liegen. Und dadurch, dass eben die Überbewertung durch den Kurs ist, mein Buchwert momentan relativ schwankungsanfällig. Also wenn man dann meine Historie schaut, nach dem Buchwert würde ich mich rein jetzt nicht
Nein,
nennen.
alleine auch
Das
nicht.
geht
Gar
gar
keine
nicht.
Chance.
So, aber wir, also jetzt mal so allein zum Thema selber, haben wir jetzt inzwischen alles gesagt. Wir sind jetzt auch mal ganz schön abgeschweift in Richtung FP und so weiter. Ich denke mal, dass wir das Gespräch an dieser Stelle beenden können. Und ich würde euch jetzt ganz einfach nochmal bitten, angefangen bei Cool, dann Markus und als letztes dann nochmal Zarak, einfach nochmal ein paar abschließende Sätze über Wilbur zu sagen, was ihr von ihm gehalten habt. Und ja, vielleicht hört er sich das hier ja nochmal an. Man weiß ja nie. Einfach nochmal ein paar Worte zu ihm. Cool, bitte.
Also ich kannte ihn gar nicht so richtig, aber so weit, wie ich einiges über ihn gehört habe, ist es ein ordentlich guter Spieler gewesen. Ich bin zwar gegen seine Aktion gewesen, die er jetzt gemacht hat, aber ich glaube, dass einigen hier am liebsten gewesen wäre, dass er geblieben wäre und angefangen hätte, richtig zu handeln. Das wäre sogar für den Gesamtmarkt das Allerbeste gewesen.
Markus, ich möchte dich nicht auffordern müssen.
Oh, Entschuldigung. Ja, mein Fazit fällt jetzt erst etwas länger aus. Leider. Also einmal cool, da muss ich dir völlig beipflichten, sehe ich wirklich fast genauso. Und jetzt kommt wieder so ein Ding, wo ich auch wieder ein bisschen in die Zukunft schauen will. Im Nachgang von der Kapitalerhöhung, wo ich vor gefühlten 2,5 Stunden mal angefangen habe, was zu sagen, da gab es dann diese Aktion, da habe ich angefangen, die Äste aufzukaufen von der KG. Ja, die großen Volumen waren schon weg. Jeder hat das Blut gerade noch aufgewischt von den ganzen FP-Verlusten. Und dann ist was sehr Seltsames passiert. Das war eh nicht mehr viele, 300.000 Stück waren noch übrig oder sowas, die ich angefangen habe abzusaugen, um sie dann einfach teurer wieder zurückzuverkaufen. Die Orderbücher sahen entsprechend aus. Und dann ist auf einmal was Komisches passiert. Da hat sich über mir ein Gewitter zusammengebraut. Und wie jemand, der einem kleinen Kind die Lutsche geklaut hat, bin ich dann von mehreren Seiten ein bisschen angegangen worden, was mir dann einfällt oder ob ich dann noch ganz in Ordnung bin, hier die KI zu unterstützen und hier und alles Mögliche. Und das ist jetzt, da habe ich total gewundert, wieso das jetzt überhaupt kommt und sowas. Ein gutes Geschäft. Ich habe daran nicht viel, aber ganz gut dran verdient gehabt. Und da ist jetzt dieser Punkt, was glaube ich für die Zukunft, glaube ich, ganz gut wäre im Nachgang, dass man da jetzt ein bisschen nachdenkt. Ich meine, in den Punkten, es hat schon gerumpelt. Die großen Verluste gab es schon. Danach konnte nicht mehr viel passieren. Da ist auch nicht mehr viel passiert. Am zweiten Tag ging es ja schon wieder aufwärts in den ganzen, nach den ganzen FPs. Und da ein bisschen besonnen sein, ein bisschen nachdenken, ein bisschen nachrechnen. Und dann kann man, denke ich, im Zuge der Liquidierung kann man nochmal richtig Asche machen. Wenn man wirklich ein bisschen nachdenkt, nachrechnet und in die richtigen Bahnen ein bisschen reingeht. Ja, es wird vielleicht nicht schön, aber man kann das Beste draus machen und ich denke, das wird relativ leicht für jeden.
So, und als letztes dann nochmal den Zarak, bitte.
Ich muss da ganz ehrlich sagen, beim Thema Repo, da gehe ich eigentlich Sachen mit einem lachenden oder mit einem traurigen Auge hinaus. Also, ihr werdet jetzt vielleicht sagen, der böse Sarah, wie kann er nur das sagen? Also, sicherlich, Repo hat mir in den paar Jahren öfters mal ein Lächeln aufs Gesicht gezeigt. Gerade wo er dann Attila gerettet hat, das hat ordentlich FP-Wachstum beschert. Aber man muss ganz ehrlich konstatieren, das letzte Jahr, was er jetzt gespielt hat, das war einfach bloß noch zum Haare offen. Also gerade so die vorletzte KI, da habe ich auch schon gesagt, da war ich so stinksauer auf diesen Libor. Und das ist auch das, was Markus jetzt angesprochen hat. Wir können es nicht wegreden, das KI-Spiel ist eine Community, das ist eine Gruppierung. Und in der Gruppierung passiert es nun mal, dass man, wenn irgendeiner eine spezielle Aktion startet, die jetzt fragwürdig ist, dann kommt dann sofort die Strenge. Die Community ist relativ schnell zu sagen, okay, du bist jetzt doch nur ein Mann, dass du das getan hast. Und da würde ich Markus beipflichten, dass er mit der bei uns gehen und man wirklich feststellen, dass das eigentlich nur ein Spiel ist, dass wir eigentlich Spaß haben. Allerdings, in der Hinsicht gesehen, finde ich es natürlich ebenfalls schade, dass Top Libor aufhört. Weil, wie gesagt, als Spieler ist er wirklich eine Bereicherung gewesen. Aber das letzte Jahr, vom Prinzip her ist er ja das letzte Jahr schon verschwunden gewesen. Also das sind jetzt wirklich nur noch die Nachwirkungen der Truppe gewesen. Das ist ein letztes Aufbäumen, wo ich sage, okay, ich hau jetzt doch mal richtig einen rein. Aber letzten Endes ist es ja seine Entscheidung, spiele ich nicht weiter. Ich hätte natürlich auch gewünscht, wenn er jetzt sagt, okay, ich handle jetzt mal richtig, ich drehe das Ding nochmal, aber wenn er dazu keine Ambition mehr hat, das Spiel weiterzuführen, dann muss er ihn machen lassen. Wie gesagt, ich meine, das war jetzt vielleicht schon der schönste und sauberste Abgang, den Libro jetzt getan hat. Ich hätte es anders angestellt. Das ist aber letztlich seine Entscheidung und ich sage, ja, er öffnet uns damit jetzt ordentlich Möglichkeiten, Gewinne zu realisieren. Und sein Ausscheiden wird, denke ich, das Spiel insgesamt etwas beruhigen, also investitionstechnisch.
Ja, dann möchte ich mich jetzt abschließend bei euch dreien bedanken, dass ihr so sehr, sehr kurzfristig Zeit gefunden habt, euch Zeit genommen hat, es ist jetzt 2:25 Uhr auf meiner Uhr, auch noch zu dieser späten Stunde. Ja, ich fand's toll, dass ihr da wart, dass wir dieses Gespräch so schön hinbekommen haben. Und ja, ich freue mich auch darauf, wenn ich euch vielleicht das nächste Mal wieder einladen kann. Dankeschön.
Danke, gleichfalls.
Gerne wieder, kein Problem.
War mir wie immer eine Freude.
Na und mir erst, Markus. So.